dem Bibelstudietag. Vorab mal eine Frage: Wer hat das Skript für heute Morgen noch nicht? Hand hoch, da können wir das gerade verteilen. Es sind doch noch ein paar. Es ist nötig, dass man das Skript hat, sonst ist es schwierig zum Folgen. Heute Morgen wollen wir uns mit dem Thema Israel in der Konfrontation mit den Religionen der Babylonier und der Assyrer beschäftigen. Bevor wir in dieses Thema so richtig einsteigen, wollen wir uns ein paar Warnungen der Bibel im Blick auf die Religionen dieser Welt im Allgemeinen vor Augen führen. In 2. Mose 20, 2 und 3 finden wir das erste Gebot der Tora, das erste Gebot der 10 Gebote, die hunderten Gebote des Gesetzes Mose zusammenfassen. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist also eine Aussage, die in der heutigen Gesellschaft politisch nicht mehr korrekt ist, wie man so schön sagt. Diese Ausschließlichkeit, diese Eindeutigkeit, dieser Absolutheitsanspruch. Dann das zweite Gebot, 2. Mose 20, 5 und 6. Du sollst dir kein Bild machen oder kein Bild herstellen, noch ein Gleichnis. Du sollst ihnen nicht dienen. Also keine Bilder, keine Skulpturen zur gottesdienstlichen Verehrung. Und dann 1. Johannes 5, Vers 21. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Das ist der letzte Vers des ersten Johannesbriefes. Sehr eindrücklich. So ein letztes Vermächtnis, kann man sagen, in diesem Brief. Und schließlich 1. Korinther 10, Vers 20. Der Apostel Paulus erklärt ganz grundsätzlich im Blick auf heidnischen Kult, sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Das Neue Testament erklärt also ausdrücklich, dass hinter all den verehrten Götzenbildern in den verschiedensten Religionen der Welt effektiv geistliche Mächte stehen, versteckt Dämonen, also die Gefallenen, die mit Satan gefallenen Engel. Man kann sagen, ein Götzenbild ist in dem Sinn eine Maske für Dämonen, die sich hinter dieser Maske verehren lassen, weil sie sein wollen wie Gott. Das war ja die Ursünde Satans, die zu seinem Fall geführt haben. Er wollte sein wie Gott. Jesaja 14, 12, Hesekiel 28, Vers 12. Also das muss man vor Augen haben. Nur so eine praktische Illustration. Letzte Woche flog ich nach Indien und dann in Bombay hatte eine Frau aus der Schweiz etwas Mühe zu wissen, wie das so geht da mit dem Flughafen. Und ich habe ihr geholfen und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Da habe ich gefragt, besuchen Sie Bekannte in Indien? Und sagt sie, ja schon, aber ich mache dort ein Seminar, ein hinduistisches Seminar. Und dann habe ich gefragt, aha, dann haben Sie sich so für Hinduismus geöffnet. Ja, das kann man so sagen. Dann habe ich gefragt, haben Sie einen christlichen Hintergrund? Ja. Aber empfinden Sie nicht so eine Spannung zwischen Hinduismus und Christentum? Nein. Aber wenn Sie sich so überlegen, das erste Gebot in der Bibel heißt doch, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dann das zweite Gebot, du sollst dir kein Bild machen, noch ein Gleichnis, du sollst ihnen nicht dienen. Ja, ich möchte keine hinduistischen Götter verehren. Gefällt mir einfach so, dass man sich loslassen kann und so, ja. Dann habe ich gesagt, ja gut, aber das lässt sich nicht trennen, das gehört einfach zusammen. Aber sie war in dem Sinn ganz offen, ist nicht zornig, nicht wütend geworden, hat das so zur Kenntnis genommen und ich habe sie dann noch eingeladen für einen Vortrag nach ihrer Rückkehr hier in der Schweiz. Gut, wir gehen weiter und kommen nun zu unserem eigentlichen Morgenthema. Und zweitens auf dem Skript zur Geschichte Babylons und Assyriens. Das Kerngebiet der Babylonier war von jeher der Südirak. In 1. Mose 10, Verse 8 bis 10 lesen wir Folgendes. Und Kusch, das war ein Sohn von Ham, einem der drei Noah-Söhne, und Kusch zeugte Nimrod. Sein Name bedeutet übrigens, lasst uns rebellieren. Der fing an, ein Gewaltiger zu sein auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und der Anfang seines Königreiches war Babel und Erech und Akkad und Kalne im Lande Sinear. Da haben wir diese wichtigen Städte. Das Land Sinear ist also eine andere Bezeichnung für das Land Babylonien im Südirak, mit den wichtigen Städten Babylon, Erech, Akkad und Kalne. Das Kerngebiet der Assyrer war von alters her der Nordirak. 1. Mose 10, Vers 11. Von diesem Land, vom Land Sinear im Südirak, von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Ninive und Rechobot-Ir und Kalach und Resen zwischen Ninive und Kalach. Das ist die große Stadt. Also das Land Assur oder Assyrien, hier gekennzeichnet mit den wichtigen alten Städten Ninive, Rechobot-Ir, Kalach und Resen. Das ist wichtig auch im Blick auf das Verständnis der biblischen Prophetie. Wenn die Bibel spricht über die Endzeit und über die Bedeutung Babylons, Babyloniens in der Endzeit, dann ist es wichtig, dass man weiß, das Kerngebiet Babyloniens, das ist Südirak. Und wenn es geht um Assyrien oder Assur, dann deutet das hin auf den Nordirak. Länder, die in der Prophetie unterschiedliche Schicksale in der Endzeit erleben sollen. Die Sprache der Babylonier war akkadisch. Und zwar gibt es da zwei Dialekte. Babylonisch und Assyrisch, der Dialekt, der durch die Assyrer gesprochen wurde. Also die Assyrer und die Babylonier konnten sich eigentlich gut verstehen, denn der Unterschied war nur ein Dialektunterschied. Von alters her wurde diese Schrift mit Keilschrift geschrieben, eine sehr komplizierte Schrift, wo man mindestens die Kenntnis von 700 Silbenzeichen haben muss, um Texte zu lesen. Assur, der Stammvater der Assyrer, war ein Sohn Sems. Das lesen wir auch in diesem außergewöhnlichen Kapitel 10 von 1. Mose. Hier finden wir so die Ursprünge der Völker dieser Welt. 70 Namen sind hier verzeichnet. Und man muss sagen, es gibt in der ganzen Weltliteratur keine Parallele zu dieser sogenannten Völkertafel. Was wir hier finden, ist also sensationell und sehr bedeutsam auch im Blick auf die Archäologie, um eben die alten Völker herleiten zu können, auf ihren Ursprung zurück. Also 10, Vers 22, die Söhne Sems, Elam und Assur und Arpaxad und Lud und Aram. Assur, ein Sohn Sems. Nach der Sintflut, beschrieben in 1. Mose 6 bis 9, und nach der Sprachenverwirrung von Babel, wo sich die Söhne, die Nachkommen von Sem, Ham und Japhet, vereinigt hatten, nach der Sprachenverwirrung und der darauf erfolgten Zerstreuung der Urstämme, bauten die Sumerer im Südirak ihre Hochkultur auf. Wichtig, also die Kultur von 1. Mose 11, 1 bis 9, Turmbau von Babel, war noch eine vorsumerische Kultur. Aber nachher kommen die Sumerer, die dort die Kultur weiterführen. Aber später in der Geschichte treten dann semitische Stämme in Mesopotamien als Machtfaktor auf. Semitisch bedeutet Menschen, die eine semitische Sprache sprechen. Denn Sumerisch ist eine ganz andere Sprache, gehört zu einem Sprachstamm, der eigentlich mit keiner bekannten Sprache sonst verwandt ist. Also diese Semiten treten im Zweistromland als Machtfaktor auf. Das Königreich von Sargon und Naramsin in Akkad wird aufgebaut. Da haben wir wieder diesen Namen Akkad, den ich schon vorher erwähnt habe, aus 1. Mose 10, Vers 10. Übrigens, der Name der Sprache Akkadisch kommt eben von dieser Stadt Akkad. Dieses Königreich war nur von kurzer Dauer. Danach lebte die sumerische Kultur wieder neu auf. Man spricht von einer sumerischen Renaissance. Aber ab dem 19. Jahrhundert vor Christus, das ist also in der Zeit bereits nach Abraham. Abraham hatten wir letztes Mal gesehen bei dem Thema Chronologie der Bibel. Abraham wurde ja geboren um 2111 vor Christus. Also im 19. Jahrhundert werden diese Mitten wieder zum Machtfaktor. Es wird ein Reich, das sogenannte Reich von Mari, aufgebaut am oberen Euphrat. Das war ein westsemitisches, amoritisches Reich. Dann das assyrische Königreich am oberen Tigris im Nordirak. Und drittens das babylonische Reich mit der amoritischen Dynastie in Babylon von Hammurapi, diesem berühmten babylonischen, altbabylonischen König. Dieses Reich bestand ab 1728 vor Christus. Also deutlich nach Abraham, aber noch etwas vor dem Auszug der Israeliten aus Ägypten. Ab dem 14. Jahrhundert vor Christus wächst die Macht Assyriens. Und zwar hin zu einer Weltmacht. Die Glanzzeit wird erreicht im 9., 8. Jahrhundert vor Christus. Das war die Zeit des Untergangs der 10 Stämme von Israel. 2. Könige 17 beschreibt das. Wegen ihrem Götzendienst ließ Gott die Assyrer kommen. Sie zerstören dieses Nordreich von Israel und führen die 10 Stämme in die Gefangenschaft nach Assyrien. Aber bald war diese Macht von Assyrien in der Folge vorüber. Assyrien wird gestürzt durch die Babylonier, die 612 vor Christus Ninive erobern konnten. Dann gab es noch ein paar Jahre Krieg, aber um 609 vor Christus waren die letzten Truppenreste des Assyrischen Reiches geschlagen. Wie gesagt, durch die Babylonier. Und so konnte der Südirak, Babylonien, zu einer Weltmacht aufsteigen an der Stelle von Assyrien. Da haben wir die Zeit des sogenannten Neubabylonischen Weltreiches, das von 609 bis 539 vor Christus dauerte. Exakt 70 Jahre. So wie das in Jeremia 27 vorausgesagt war, dass die Zeit der Herrschaft Babels 70 Jahre sein soll. Das war übrigens auch die Zeit der babylonischen Gefangenschaft der Juden, denn die begann mit der ersten Belagerung durch Nebukadnezar vor den Toren Jerusalems 606 vor Christus und sie dauerte bis 539 vor Christus. In dem Traum von Nebukadnezar über die 4 Weltreiche in Daniel 2 wird dieses neubabylonische Reich verkörpert in Nebukadnezar bezeichnet als der Kopf aus Gold. Im prophetischen Traum von Daniel in Kapitel 7 seines Buches wird dieses Reich dargestellt als ein Löwe mit Adlersflügeln. Also doppelt majestätisch. Der Löwe ist majestätisch, der Adler genauso. Aber eben 539 vor Christus kam es zur Eroberung Babyloniens in wenigen Kriegen durch die Perser. Da waren diese exakt 70 Jahre aus Jeremia 25, 11 und 29, 10 am Ende. Die babylonische Kultur und Religion lebte dann aber noch weiter. Das ist ganz interessant, wenn man in Daniel 7, Vers 4 liest über das babylonische Weltreich zur Zeit von Daniel, dargestellt eben als Löwe mit Adlersflügeln. Da heißt es: Ich schaute, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt wurde und ihm eines Menschen Herz gegeben wurde. Der Löwe hat ja kein Menschenherz. Man könnte denken, er kennt keine Furcht. Ja, aber wenn der Löwe da, dieser majestätische Löwe mit den ausgerissenen Adlersflügeln ein Menschenherz bekommt, dann beginnt er sich vor anderen zu fürchten. Aber er existiert weiter. Aber die ganze Macht, der ganze Glanz war vorüber. Nun, das war geschehen, aber die babylonische Kultur existierte noch weiter. Und so gibt es sogar Ritualtexte der babylonischen Religion aus der Seleukidenzeit. Das ist also bereits aus der Zeit nach Alexander dem Großen, von seinen Nachfolgern in Syrien. Aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Das Ganze lebte weiter. Aber allmählich geht diese Religion unter. Um 70 nach Christus stirbt mit der Keilschrift, die mit Keilschrift geschriebene babylonische Sprache, Akkadisch, aus. Also die letzten Keilschriftdokumente stammen aus dieser Zeit. Aber die Grundelemente der babylonischen Religion, die letztlich zurückgehen auf den Turmbau von Babel aus vorsumerischer Zeit unter Nimrod, das lebte weiter. Das lebt ja eigentlich weiter in allen Religionen der Welt. Darum gibt es so viele Übereinstimmungen weltweit in den Religionen. Und diese Grundelemente durchdringen später auch das Christentum. Ganz früh in der Geschichte der Christenheit dringen diese Dinge hinein. Also Bilderverehrung, Götzendienst und auch bestimmte Rituale aus der babylonischen Religion. Und darum wird im Neuen Testament die römisch-katholische Kirche in Offenbarung 17, Vers 5 als Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde bezeichnet. In dieser dramatischen Prophetie Offenbarung 17 bis 18. Nun, die Religionen der Babylonier und der Assyrer stellen eigentlich eine Übernahme der sumerischen Religion dar. Mit jeweiligen nationalen Abwandlungen und Ergänzungen. Wir haben an einem früheren Bibelstudientag das Thema durchgenommen, Abraham und die Religion der Sumerer. Und bereits da haben wir gesehen, wie in der Abrahamsgeschichte sehr viele pointierte Anspielungen auf die sumerische Religion zu finden sind, die nicht ausdrücklich genannt werden, aber wenn man die Religion kennt und die Abrahamsgeschichte, sieht man, ah, ist ja unglaublich, diese feinen Anspielungen. Das ist übrigens indirekt auch ein wichtiges Argument für die Geschichtlichkeit der Abrahamsgeschichte. Das ist nicht eine, wie die liberalen Theologen sagen, eine viel, viel spätere Erfindung am Schreibtisch war, sondern dass es sich hier um echte Geschichte handelt. Nun, diese sumerische Religion, das habe ich bereits angedeutet, geht zurück auf Nimrods Religion im Zusammenhang mit dem Turmbau von Babel. Wir werden nämlich sehen, dass in der babylonischen Religion und auch bei den Assyrern die Tempel eigentlich Nachbildungen waren des Turmbaus von Babel. Um 2000 vor Christus, also gerade in der Zeit von Abraham, starb das Sumerische als gesprochene Sprache aus, wurde aber weiter als religiöse Sprache verwendet. Bei den Babyloniern und den Assyrern. Also so ähnlich wie in der katholischen Kirche das Lateinische, das schon längst ausgestorben war, aber weiter als quasi als Kultsprache Verwendung fand. Das war also beim Sumerischen genauso. Sumerische Götter wurden unter akkadischen, sprich babylonischen, assyrischen Namen weiter verehrt. Also Sie sehen, das Thema Abraham und die sumerische Religion ist eigentlich, kann man sagen, wie ein erster Teil und heute ein zweiter Teil dazu. Bei den Babyloniern und Assyrern kommen neue Götter dazu. Besonders wichtig die Nationalgötter. Marduk, der Stadtgott von Babylon und auch der Nationalgott Babyloniens. Den findet man noch nicht bei den Sumerern. Und bei den Assyrern kommt Assur neu dazu. Das war der Gott der Stadt Assur in Nordirak. Und gleichzeitig war das auch der Nationalgott der Assyrer. Nun, wenn man das vergleicht mit 1. Mose 10, Vers 22, wo wir sehen, dass Assur ein Sohn Sems war, wird deutlich, dass Assur nichts anderes war als eine Vergottung dieses Menschen, dieses Sohnes von Sem. Die Babylonier haben auch Götter aus dem westsemitischen Bereich, da wo die Kanaaniter und Syrer gelebt haben, integriert. Und ganz wichtig ist also Adat, das entspricht Hadat bei den Syrern oder Baal bei den Kanaanitern. Auch der wurde integriert. Und Dagan, das entspricht dem Dagon, der ja besonders bekannt ist von der Geschichte der Philister in den Samuel-Büchern. Wir kommen darauf noch kurz zurück, denke ich. In der sogenannten kassitischen Periode, 1530 bis 1155 vor Christus, das war also geschichtlich eine Zeit, in der das Volk der Kassiten Macht erlangte im Zweistromland, da gab es eine Revision der Literatur. Gewisse ältere Texte wurden ausgesondert, es entstanden neue Texte. Und warum erwähne ich das? Es zeigt, wie die Religionen der Menschen im Lauf der Zeit sich ändern und völlig selbstverständlich wandelbar sind. Sie werden also nicht gesehen als unwandelbare Wahrheit. Im Lauf der Zeit können sie erheblich verändert und sogar mit den jeweils anderen Religionen vermischt werden. Wie wir gesehen haben, da können Elemente aus der kanaanitischen oder syrischen Religion übernommen werden, da können neue Götter dazukommen, kein Problem. Das wird nicht als innerer Widerspruch empfunden, das geht so. Sehr eindrücklich ist ja das auch im Hinduismus zu sehen. Der Hinduismus ist etwa 3500 Jahre alt, aber man beschreibt diese Religion heute als ein Religionsmuseum, das auch die ganze Zeit ständig andere Elemente aufnehmen konnte. Kein Problem, wenn irgendetwas Neues dazukommt und wenn auch die Ansichten innerhalb der Religion völlig widersprüchlich sind. Ein Guru sagt das, ein anderer sagt das. Und wenn man sich fragt, ja, aber wie erträgst du diese Widersprüche? Kein Problem. Die Widersprüchlichkeit wird gerade als religiös empfunden, als besonders religiös. Und ist auch zum Beispiel so, in Indien wird die katholische Kirche nicht verfolgt. Aber evangelisch oder evangelikalgläubige können je nachdem massiv verfolgt werden. Das hängt damit zusammen, man hat dort die Technik angewandt, wie schon früher bei anderen Orten, dass es erlaubt ist, innerhalb der katholischen Kirche die Rituale des Hinduismus zu übernehmen. Aber anstatt Vishnu oder Ganesh oder wie die Götter alle heißen, zu verehren, verehrt man Maria, Josef, die Heiligen. und werden gleiche Rituale durchgeführt. Und darum werden sie empfunden als kein Fremdkörper, sondern sie sind innerhalb des Hinduismus, gehen sie ihren Weg, wie es tausend andere Wege gibt. Aber das Problem ist, wenn je ein Hindu sich bekehrt und er sagt, Jesus Christus ist der einzige Weg, dann gibt es Verfolgung. Und das kann bis zum Tod führen. Also, sehr wichtig, das Typische in den Religionen ist diese Wandelbarkeit. Und das können wir ja auch eben sehen in unserer Kultur hier. Wenn jemand liberal, modern, reformiert ist oder evangelisch, empfindet er das nicht als ein Problem, dass er nicht mehr die gleichen Dinge glaubt wie Zwingli, Bullinger und Luther, diese alten Reformatoren, die auf die Autorität der Bibel gepocht haben. Nein, in der heutigen Zeit ist die Bibel keine Autorität mehr und man muss sie so aus der Zeit und dem Hintergrund heraus verstehen und muss sie auf die heutigen Bedürfnisse so übertragen, aber es gibt keine absoluten Gebote, keine absolute Moral der Bibel. Das wird nicht als Problem empfunden, denn Religion kann sich im Laufe der Zeit wandeln. Also wenn ich einen liberalen Theologen sage, warum nennst du dich überhaupt noch protestantisch? Du glaubst etwas ganz anderes, als was die Reformatoren geglaubt haben. Ist das ein Verrat an der Reformation? Kein Problem. Das war früher so, aber heute nicht mehr. Die Religion wandelt sich im Laufe der Zeit. Aber das ist ein Kennzeichen aller Religionen dieser Welt. Und da steht im Gegensatz dazu der biblische Glaube. Jesus Christus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin die Wahrheit, nicht eine Wahrheit. Mit bestimmtem Artikel im Griechischen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das erregt Anstoß nicht nur eben auf dem indischen Subkontinent oder irgendwo in dieser Welt, sondern eben auch in Europa. Damit stoßen wir natürlich in einer multikulturellen, postchristlichen Gesellschaft massiv an. Offenbarung 22, Vers 18 betont, es gibt keine Zusätze zur biblischen Offenbarung. Das letzte Buch der Bibel schließt alles ab. Jesus Christus spricht hier, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, die in diesem Buch geschrieben sind. Und dieses Buch, die Offenbarung, schließt als letzte Neuoffenbarung die gesamte Offenbarung der Bibel, der Heiligen Schrift, ab. Keine Zusätze. Und 1. Johannes 2, Vers 24 betont, übrigens ganz am Ende des ersten Jahrhunderts, der Apostel Johannes war der letzte Apostel, der noch lebte, um diese Zeit. Und da heißt es, ihr, was ihr von Anfang gehört habt, der Anfang meint hier das Kommen von Jesus Christus. Vergleiche Kapitel 1, Vers 1. Ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Also das, was da durch Jesus Christus und seine Apostel geoffenbart wurde, daran müssen wir festhalten. Und es gibt keine Weiterentwicklung. Im 2. Johannesbrief schreibt der betagte Apostel, Vers 9, jeder, der weitergeht und nicht bleibt in der Lehre des Christus, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Also jeder, der quasi den Glauben weiterentwickeln will, hat hier das Urteil, hat Gott nicht. Dann finden wir in Judas 3 die wichtige Erklärung, dass der Glaube, der biblische Glaube, nur einmal von Gott überliefert wurde. Es gibt nicht eine spätere Offenbarung, die das nochmals dann wiederholen oder abschließen würde. Wie zum Beispiel der Koran glaubt, er sei eine Wiederholung und Bestätigung der früheren Heiligen Schriften. Judas Brief, Vers 3. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Der einmal den Heiligen überlieferten Glauben. Also mit Glauben ist gemeint das Glaubensgut. Die Basis für den christlichen Glauben ist die Lehre der Apostel und Propheten, die Altes und Neues Testament umfasst. In Epheser 2, Vers 20 heißt es, die Kirche, die Gemeinde, ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und die ersten Christen am Pfingsttag, ab dem Pfingsttag, werden in Apostelgeschichte 2, 47 so charakterisiert. Nicht 47, sondern 42 soll das heißen. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Vier Kennzeichen: die Lehre, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und die Gebete. Aber nicht umsonst wird als erstes genannt die Lehre der Apostel. Das ist die Basis. Wenn die fehlt oder wenn die verändert wird, dann bricht auch die Gemeinschaft, das Brotbrechen, das Gebet auseinander. So, das als Gegensatz. Nun gehen wir weiter und kommen zu Punkt 3. Allgemeine Vorstellungen über die Götter in Babylonien und in Assyrien. Das akkadische Wort für Gott ist Ilu. Das heißt so viel wie mächtiger oder erster. Es ist verwandt mit dem hebräischen Wort El, das oft verwendet wird für Gott im Alten Testament. Zum Beispiel 1. Mose 14, Vers 16. El ist, kann man sagen, ist ein allgemeinsemitischer Ausdruck für Gott. Das heißt, dieser Ausdruck kommt in den verschiedenen semitischen Sprachen vor. Zum Beispiel auch im Arabischen. Ila ist verwandt mit El oder Ilu. Übrigens, der Name Allah ist Ilu mit dem bestimmten Artikel. Also Ila auf Arabisch mit dem bestimmten Artikel. Al-Ila gibt zusammengezogen Allah. Der Gott heißt das. Aber dieses Wort Ila ist einfach der allgemeine Begriff im Arabischen für Gott. Ist nicht ein Eigenname. Genauso wie im Deutschen das Wort Gott, das hat man auch aus dem Altgermanischen übernommen. Und das war einfach das normale Wort für Gott, ohne ein Eigenname zu sein. Das Keilschriftzeichen für Ilu, Gott, war bei den Babylonern und Assyrern ein Zeichen, das ursprünglich einen Stern darstellte. Und interessant, die Sterne werden im Schöpfungsepos der Babylonier und Assyrer genannt Tamshilu, Abbilder oder Symbole. Denn sie waren quasi Abbilder der Götter. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass die Engel, zum Beispiel in Hiob 38, Vers 7, als die Morgensterne bezeichnet werden. Also der Zusammenhang Stern und Engel ist ein direkter Zusammenhang, aber die Babylonier und Assyrer bezeichnen quasi Götter mit dem Symbol Sterne, das eigentlich auf Engel hinweist. Und Dämonen sind ja eben nach der Bibel Engel, gefallene Engel. Die Götter werden beschrieben mit menschlichen Eigenschaften, aber gleichzeitig als erhaben, mächtig, vollkommen. Lesen wir dazu aus der scharfen Religionskritik in Römer 1, Vers 23. Ich lese ab Vers 22. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt oder ausgetauscht. Verwandelt in die Gleichheit eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Also, Götter mit menschlichen Eigenschaften, aber gleichzeitig mächtig, vollkommen und auch unsterblich, unergründlich. Sie sehen und wissen fast alles, wenn nicht wirklich alles. Und Sterben ist für die babylonisch-assyrischen Götter eine Ausnahme. Es gibt einen wichtigen Mythos, wenn wir Zeit haben, kommen wir darauf zu sprechen, Tammuz, der Gott, der starb und dann wieder auferstanden ist. Man lehrte, die Götter umgebe ein schreckeneinflößender Glanz. Dieser Glanz wird im Sumerischen bezeichnet mit Melammu. Aber in dem Zusammenhang ist interessant, wie ein Engel beschrieben wird in Matthäus 28, Vers 3. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Hüter und wurden wie Tote. Also dieser Glanz beschreibt die Bibel als eine Eigenschaft von Engeln. Das wird hier diesen Göttern zugeschrieben. Und nun, das führt uns gerade zum nächsten Punkt, die Reaktion der Menschen auf diese schreckeneinflößenden Götter, sei Furcht oder Verehrung. Im akkadischen Puluchtu. Und da ist nun interessant, der Name von einem der drei Freunde Daniels, Daniel 1, Vers 7, der bekam ja den neuen Namen Schadrach. Und das kommt von Shuduraku, das heißt, ich bin sehr in Furcht versetzt vor einem babylonischen Gott. Interessant ist ein Dokument, das man nennt die große Götterliste aus der Bibliothek von Assurbanipal aus Nordirak. Sie umfasst mehr als 3000 Götternamen. Dabei sind wohl eingeschlossen alte Ortsgötter, Geister, Halbgötter etc. Also niemand kann sagen, wie viele Götter es genau gab. Das ist genau gleich wie im Hinduismus. Niemand weiß es. Es wird so allgemein gesagt, es gibt etwa 300-400 Millionen Götter. Ich habe letzte Woche einem Inder gefragt, einem sehr gebildeten Inder, ist das so? Und dann sagt er, ja, das ist die Zahl, die man sagt, aber Inder übertreiben immer. Also wenn er quasi Namen aufzählen könnte, dann kommt er etwa auf 30. Aber wenn man alle möglichen Geister und Lokalgeister und so weiter dazu nimmt, dann wird die Zahl immer höher. Das ist etwa ganz ähnlich wie mit der römischen und griechischen Religion. In der Schule hat man ja gelernt, Jupiter, Merkur und all diese Namen, aber wenn man die zusammenzählt, ja, da kommt man im Ganzen auf ein paar Dutzend. Und trotzdem gibt es Überlieferungen aus der alten Zeit, wo man etwa auf 30.000 Götter kommen würde. Aber wo sind die exakten Hinweise, wo sind die Namen? Niemand weiß diese Namen. Aber nun, hier hat man wenigstens eine Namensliste von mehr als 3000. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass diese Götter 2494 und so weiter, dass die irgendwie besonders wichtig waren, sondern es ist doch eine sehr begrenzte Zahl, die von großer Bedeutung war. Und das führt uns nun zum nächsten Punkt. Bemerkungen zu einzelnen Göttern. Zunächst ist zu nennen Anu. Den haben wir schon kennengelernt bei der Behandlung der sumerischen Religion. Anu kommt nämlich vom sumerischen Wort An, Himmel oder Himmelsgott. Das war der oberste Gott, aber nur rein theoretisch. Denn in der Praxis tritt er völlig zurück hinter Marduk, dem Hauptgott von Babylon. Oder in Assyrien tritt er zurück hinter Assur, dem Hauptgott von Assyrien. Er wurde gesehen als Gott des Königstums, als König der Götter. Ja, aber steht so ganz im Hintergrund. Dann kommt Antu, das war die Frau von An. Antu ist einfach die weibliche Form von Anu. Nun, wichtig ist der dritte, Enki. Das war der Gott der Weisheit, der König der Weisheit, der Verstandschaft. Man hat ihn beschrieben wörtlich als er, der alles kennt, was einen Namen hat. Oder auch wörtlich der Erfahrene unter den Göttern. Er gibt dem König Weisheit. Ja, aber davon werden wir noch sehen, mehr hören, ob er wirklich Weisheit geben kann, wenn es darauf ankommt. Dann ganz wichtig, Bel. Das bedeutet nichts anderes als einfach der Herr. Entspricht dem kanaanitischen, hebräischen Baal. Wir haben den schon kennengelernt unter dem sumerischen Namen Enlil. Das war der Gott der Atmosphäre. Und das ist ja interessant, dass der Satan bezeichnet wird in Epheser 2, Vers 2 als der Geist der Luft. Und zwar so, Epheser 2, Vers 2, es geht um die Söhne des Ungehorsams, den Sündern, in welchen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt, der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Also der Satan wird bezeichnet als der Fürst der Gewalt, der Luft. Und hier haben wir den Gott der Atmosphäre, der Luft, Bel. Und der Satan wird ja bezeichnet in Johannes 12, Vers 31 und den weiteren Stellen, die ich da auf dem Blatt angegeben habe, als Fürst dieser Welt. Nun, Bel wurde verehrt als Göttervater, als Götterkönig. Auch von ihm wird gesagt, er verleihe zusammen mit An die Königswürde. Und noch ein wichtiger Punkt, ich gehe ja nicht auf alles ein, was auf diesen Blättern ist, denn das bringt man in 2 Stunden nicht durch. Ihr habt einfach mehr Informationen, als was heute behandelt wird. Aber von ihm wird gesagt, er sei der Urheber der Sintflut. Sein Befehl sei unwiderruflich, er wache über die Ordnung der Welt und sei der Besitzer der Schicksalstafeln. Diese Tafeln waren quasi Tafeln, die, wenn ein Gott diese besaß, dann hatte er eben Autorität über das Schicksal der Welt. Nun ist interessant, Belsazar, der letzte König von Babylon, Daniel 5, hat diesen Namen, diesen Götternamen in seinem eigenen Namen. Akkadisch Belsazar ist Bel Shara-Uzur. Bel schütze den König. Sehen wir da, das ist eine direkte Anspielung. Aber wir wissen aus Daniel 5, das ist die Geschichte von seiner letzten Party, wo dann die Schrift an der Wand erschien. Und in derselben Nacht wird Belsazar getötet durch die Perser. Wo ist Bel, der die Schicksalstafeln in der Hand hat? Das war ein Schlag gegen diesen babylonischen Gott Bel, der Herr der Geschichte und des Schicksals sein sollte, aber er war nicht mal in der Lage, Belsazar zu schützen. Ich denke, das ist schon ein erster Hinweis jetzt, und wir werden das gleich sehr ausführlich weiter behandeln, wie viele direkte Bezüge in den biblischen Geschichten zu diesen Göttern da sind, um zu zeigen, warum diese Götter keine Götter sind, sondern falsche Götter. Wir gehen jetzt, bevor wir da in der Liste weitergehen mit Marduk, Nabu, Sin und so weiter, gehen wir direkt zum Punkt 8 und kommen dann wieder zurück. Denn hier unter Punkt 8 beschreibe ich Israel und die Religion der Babylonier. Aber all das, was hier beschrieben wird auf den früheren Seiten auf dem Skript, hilft, um das nun richtig zu verstehen. Nun, wir beginnen in der neubabylonischen Zeit, da wo Israel eben in Kontakt kam, in engen Kontakt mit den Babyloniern. Mit der ersten Belagerung Jerusalems durch Nebukadnezar im Jahr 606 vor Christus, beschrieben in Daniel 1, Vers 1, 2. Könige 24, 1 und folgende, 2. Chroniker 36, 5 und folgende, da kam Juda unter den Druck der babylonischen Religion. Jetzt schlagen wir auf Daniel 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie in das Land Sinear, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Nun kommt das jüdische Volk, wie gesagt, unter den Druck dieser Religion. Und die Religion ist hier sehr stark im Vordergrund, denn wir sehen, Nebukadnezar raubt die Tempelschätze, die Tempelgeräte, einen Teil davon, aus dem Tempel des wahren Gottes in Jerusalem, bringt diese Geräte nach Babylon in das Haus seines Gottes, und das war der Tempel von Marduk in Babylon. Wenn man kurz aufschlägt, unter Punkt 6, Tempel und Kult, da steht am Anfang, Tempel tragen bis in späte Zeit sumerische Namen. Zum Beispiel E-Temen-Anki. E heißt übrigens im sumerischen Haus oder Tempel. Das bedeutet Tempel der Grundlage Himmels und der Erde. Das war der Turm von Babel aus 1. Mose 11. Der wurde ja nicht vollendet, aber Nebukadnezar hat den wieder restaurieren lassen in seiner Zeit. Der war also als Stufenturm, als Zikkurat in Babylon zu sehen. Und jetzt der zweite Stufenturm nach dem Vorbild des ersten, E-Sagila. Bedeutet Tempel mit hohem Haupt. Das war der Marduk-Tempel in Babylon. Also muss man sich ganz klar vorstellen, das war die Nachbildung des Turmes von 1. Mose 11. Da in diesen Tempel wurden diese Tempelschätze aus Jerusalem gebracht. Nun, konnte ja das bedeuten, die Götter Babylons sind mächtiger als der Gott Israels. Merkt man, dass da der Glaube unter Druck kam? Ja, wenn die Babylonier Sieger sind über die Juden. Nun, das führt uns zu Punkt 2 unter 8. Sind die Götter Babylons stärker als der Herr? Herr mit Großbuchstaben, also Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Antwort: Nein, der Herr ließ durch seine Propheten im Voraus den Sieg Babylons über das Königreich Juda verkünden. Und zwar als Gericht über Judas Abfall von ihm. Das Buch Jeremia ist voll davon. Dann das Buch Habakuk behandelt genau auch dieses Thema ganz wesentlich. Dann die Prophetien Micha 4, Vers 10. Oder 5. Mose 28, Vers 36. Da hat schon Mose in seiner Abschiedsrede gesagt, wenn Israel nicht auf das Wort Gottes hört, wird es geschehen. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast. Du noch deine Väter. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Stein. Da hat Mose 1000 Jahre im Voraus ungefähr die babylonische Wegführung der Juden vorausgesagt. Aber als Folge für Ungehorsam dem Herrn gegenüber. Die Götter Babylons haben den Untergang Jerusalems nicht vorausgesagt, aber der Herr. Und zwar, weil das jüdische Volk abgefallen war, untreu geworden war und anderen Göttern gedient hatte. Nun sehen wir daraus, er, der Gott Israels, hat die Geschichte in seiner Hand. Denn er sagt sie voraus und sie erfüllt sich auch so. Der nächste Punkt. Die weggeführten Juden bekamen von Jeremia zuvor noch eine Botschaft, in der damaligen Weltsprache Aramäisch mit auf den Weg als Zeugnis für die Babylonier. Jeremia 10, Vers 11. Also das Buch Jeremia war ja geschrieben auf Hebräisch. Aber hier in 10, Vers 11 wechselt plötzlich die Sprache. Weil damals die Weltsprache bei den Babyloniern war Aramäisch. Und die Juden, die weggeführt werden sollten nach der Prophetie von Jeremia, die sollten, bevor sie die Weltsprache gelernt hatten, sollten sie bereits etwas auswendig lernen, um dort den Babyloniern weiter zu sagen. Wäre also so, wie die Schweizer, sie könnten kein Englisch, aber sie würden dann plötzlich in einen Krieg nach Amerika deportiert werden. Und dann sollten sie einen Satz auf Englisch mitnehmen, um gleich dort Zeugnis geben zu können. Da heißt es also, so sollt ihr zu ihnen sprechen, zu den Babyloniern. Die Götter, die den Himmel und die Erde nicht gemacht haben, diese werden verschwinden von der Erde und unter diesem Himmel hinweg. Man kann mal das ganze Jeremia 10 Kapitel durchlesen, da finden wir den Kampf gegen die falschen Götter Babylons. Ich lese den Satz mal so vor, wie das getönt hat. Damals, Kidna temrun lahom. Also so sollt ihr zu ihnen sprechen, lahom. Elahaya dishemaya ve'aka la avdu avadu yevadu me'ara umin dechot shemaya elle. So mussten sie das lernen. Ja, jetzt machen wir Pause, eine Viertelstunde und dann geht's weiter, immer mehr ins Zentrum des Themas. Und die Juden aufrief, zum wahren Gott, zum Gott Israels, umzukehren von ihrem praktizierten Götzendienst. Wir sehen aus Jeremia 7, 18 und dann auch Kapitel 44, dass viele Juden damals der Königin des Himmels geopfert haben. Das war nichts anderes als die Göttin Ishtar von Babylon. Wenn wir jetzt kurz aufschlagen bei der Götterliste, das ist Punkt 4, da findet man Ishtar auf Seite 4, ziemlich oben. Ishtar, gleich sumerisch Inanna, das ist die Vergottung des Planeten Venus. Abend- und Morgenstern entspricht der Astarte, der Westsemiten. Das war die Göttin der Liebe und der Fruchtbarkeit. Die ihr geweihte Stadt war Uruk, das Erek, das wir aus 1. Mose 10 kennen, bekannt als die Stadt der Kurtisanen, der Dirnen und der Prostituierten. Es war die Göttin des Krieges und sie wurde eben genannt die Königin des Himmels. Dieser babylonischen Göttin haben sie geopfert. Ja, dann hätten sie ja erwarten können, dass sie vor dem Untergang durch die Babylonier bewahrt werden. Aber sie konnte nicht helfen. Dieser Götzendienst nützte nichts. Und so war das ein ganz wichtiger Beweis, dass es nicht die Kraft der Götter Babylons war, die etwa über den Herrn gesiegt haben. Denn selbst diejenigen, die die babylonische Götter verehrten damals, haben ja keine Hilfe erlebt. Aber interessant ist eben diese Verehrung einer Himmelskönigin, denn später im Marienkult, der sich in der Christenheit eingeschlichen hat, da haben wir eine Fortsetzung dieses Ishtar-Kultes unter einem neuen Namen. Und so wird Maria genannt, lateinisch Regina Coelis, die Königin des Himmels. Nichts anderes als der babylonische Ishtar-Kult oder Astarte-Kult, der weitergeführt wurde. Und das erklärt zum Beispiel auch eben die Bezeichnung in Offenbarung 17, 18 für die Kirche mit Sitz in Rom, Babylon, die Große. Der nächste Punkt auf dem Blatt. Wir haben bereits davon gesprochen, Nebukadnezar, gemäß Daniel 1, Vers 2, hat Tempelgeräte aus dem Tempel des Herrn geraubt und sie in den Stufenturm, den Tempel Marduks, nach Babylon gebracht. In Daniel 1, Vers 2 steht einfach, in den Tempel, in das Haus seines Gottes. Warum sage ich Marduk? Nun, weil wir aus den Inschriften, aus den originalen Inschriften von Nebukadnezar wissen, dass er ganz besonders Marduk verehrte. Und die damaligen Leser des Buches Daniel verstanden natürlich sofort, sein Gott, das war eben Marduk. Der Stadtgott von Babylon, der Nationalgott von Babylonien. Aber nun ist es wichtig, wenn wir genau lesen in Daniel 1, Vers 2, Nebukadnezar belagert Jerusalem. Und dann heißt es, und der Herr, hebräisch Adonai, gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Adonai, das ist der Gott Israels. Der Herr, der Autorität hat. Und hier wird deutlich, also nicht die Götter Babylons haben die Eroberung Jerusalems möglich gemacht, sondern der Gott Israels selbst. Er gibt das in die Macht Nebukadnezars. Und so wird hier am Anfang des Buches Daniel Gott, der Gott Israels, vorgestellt als der Herr der Geschichte. Das ist besonders wichtig, denn gerade das Buch Daniel zeichnet sich speziell aus durch Prophetie über die Weltgeschichte. Ich habe mal nachgezählt, über 200 erfüllte Prophezeiungen über Weltgeschichte findet man in diesem Buch, die nachweislich erfüllt sind. Aber das Buch Daniel geht noch weiter in die Zukunft und enthüllt uns die Weltgeschichte bis zur Wiederkunft Christi. Also, der Gott Israels ist der Herr der Geschichte, der alles in seiner Hand hat. Und eben auch sein Volk züchtigt für seinen Ungehorsam. Nun, unter den Weggeführten dieser ersten Wegführung in Daniel 1 waren Teenager, Daniel und seine drei Freunde. Weil sie aus königlichem Geschlecht waren, also Nachkommen von König David, wurden sie gezwungen, 3 Jahre an der Universität von Babylon zu studieren, um danach in Staatsdienste gestellt zu werden. Sie mussten die Schriften, Daniel 1, Vers 4, die Schriften und die Sprache der Chaldäer, das ist die Sprache der Babylonier, lernen. Und sie sollten am Tisch des Königs essen. Nun, warum sage ich Teenager? Wir lesen in Daniel 1, Vers 21, und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kores. Und in Daniel 10 geht es sogar noch bis ins dritte Jahr von Kores. Da sind wir also ungefähr 70 Jahre später. Und Daniel lebt immer noch. Also wenn man für ihn ein Alter ansetzt von, sagen wir, 12, 13, 14, dann war Daniel in Daniel 10, eben sagen wir 84 Jahre alt. Und war immer noch am Leben. Also, es ist vernünftig zu denken, dass diese jungen Leute, die auch eine Ausbildung bekommen sollten, eben jung waren. Und die sollten nun richtige Babylonier werden. In Kapitel 1, Vers 6 lesen wir, und es waren unter ihnen von den Kindern Juda Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Und der Oberste der Kämmerer gab ihnen Namen und er nannte Daniel Belzazar und Hanania Sadrach und Misael Meshach und Asaria Abednego. Ihre Namen, die vom wahren Gott sprachen, Daniel bedeutet, Gott ist mein Richter oder mein Advokat, der mir Recht verschafft. Er bekam den Namen Belzazar. Nun, hier habe ich erklärt, auf dem Skript, Versuch zur Entwurzelung Daniels und seiner Freunde durch Namensänderung. Daniel. Gott ist mein Richter, Gott verschafft mir Recht, wird ausgewechselt mit Belshazzar, das ist akkadisch, Palazzu Uzzur, was so viel bedeutet wie Marduk, schütze sein Leben. Marduk kommt zwar nicht vor im Namen, aber in Daniel 4, Vers 8 sagt Nebukadnezar zu Daniel, ich habe dir diesen Namen gegeben, entsprechend dem Namen meines Gottes. Also, schütze sein Leben ist gemeint, Marduk schütze sein Leben. Hanania, der Herr ist gnädig, bekommt den Namen Shadrach, das entspricht Shudurakku, ich bin sehr in Furcht versetzt vor einem babylonischen Gott. Davon habe ich ja schon gesprochen. Misael bedeutet, wer ist wie Gott, bekommt den Namen Meshach, wer ist wie Akku. Das ist der Mondgott, der auch Sin genannt wurde. Asaria, der Herr hilft, ihr bekommt den Namen Abednego, das heißt Knecht oder Sklave von Nebo. Nego entspricht Nebo. Also, mit diesen götzendienerischen Namen soll ihre Identität vernichtet werden. Sie sollen sich als Babylonier fühlen, die diese babylonischen Götter verehren. Und nun, diese vier sollten am Tisch des Königs Nebukadnezars essen. Und Daniel nimmt sich in seinem Herzen vor, Kapitel 1, Vers 8, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Und dann bittet er einen hohen Beamten, er möchte gerne nur Gemüse essen. Nun, warum will er kein Fleisch? Schlagen wir auf, Seite 5, unter 6. Tempelkult. In der unteren Hälfte, da wo so fettgedruckte Wörter vorkommen, da heißt es, die Götter in Babylon bekamen zwei Mahlzeiten mit zwei Gängen. Am Morgen und am Abend. Die Mahlzeit bestand aus Fleisch, Geflügel, Fisch, Früchte, Öl, Milch, Wein, Honig etc. Während des Essens wurde ein Vorhang gezogen. Niemand durfte es sehen, wie die Götter dieses Essen quasi geistlich genossen. Es gibt Belege für Folgendes. Gerichte der Götter wurden danach auf den Tisch des Königs gesandt. Nun, Daniel war nicht Vegetarier, sondern er wollte Gemüse essen, weil er sich nicht mit den Götzenopfern verunreinigen wollte. Nun müssen wir wissen, der König, das steht auch unter Punkt 6, der König war der oberste Priester von Babylon und wurde gesehen als ein Göttersohn, Sohn eines Gottes. Er aß also das Fleisch, das diese Götzen eben nicht essen konnten, weil sie haben einen Mund, nach Psalm 115, aber sie können nicht reden und geschweige denn essen. Und sie haben Ohren, sie können nicht hören, sie haben Augen, sie können nicht sehen, sie haben Füße, sie können nicht gehen. Ich habe das wieder gesehen letzte Woche, da wurde, weil das große 10-tägige Fest von Lord Ganesh, das ist der Gott mit dem Elefantenkopf und dicken Menschenwanst und Beinen, gefeiert wurde. Da wurde dieser Elefantengott mit Autos überall in die Dörfer gebracht und aufgestellt. Aber der Herr Beinem konnte nicht gehen, der musste Auto fahren. Ja, und so können diese Götter eben nicht essen. Aber sie bekamen dieses Essen so vorgesetzt und dann wurde dieses Essen aber auf den Tisch des Königs gebracht. Als oberster Priester sollte er das Fleisch dann wirklich essen. Und so hatte er Gemeinschaft mit den Göttern. Das war ein Gemeinschaftsmahl. Und da sollte Daniel auch dabei sein. Nun, er hatte Eltern, die hatten ihm bereits durch die Namensgebung den Glauben an den wahren Gott mitgegeben. Daniel, der Herr. Also Gott ist mein Richter, der mir Recht verschafft. Auch bei Asaria, den drei Freunden, allen war das so. Ihre Namen wiesen hin auf den wahren Gott. Aber jetzt waren Mama und Papa nicht in Babylon. Das war der Moment der großen Freiheit. Jetzt konnten sie tun und lassen, was sie wollten. Und welche Ehre, tagtäglich am Tisch des größten Weltherrschers von damals zu essen. Ich meine, was wäre das für so 12- bis 14-Jährige, die, wenn sie tagtäglich eingeladen wären bei Mr. Bush? Ja. Und Daniel hatte den Mut, als 14-Jähriger einem Minister zu sagen, ich möchte das nicht essen. Unerhörte Frechheit, oder? Ich möchte lieber Gemüse. Aber dann heißt es, und Gott gab Daniel Gnade, 1 Vers 9. Und Barmherzigkeit vor dem Obersten. Daniel musste zuerst die Entscheidung fassen, ich will mich mit Götzenopfern nicht verunreinigen. Und das ist auch ein neutestamentliches Gebot, Apostelgeschichte 15, auf der Besprechung der Apostel in Jerusalem wurde ganz klar festgehalten, dass alle Gläubigen sich enthalten sollen von Götzenopfern. Auch Paulus behandelt das Thema in 1. Korinther 8 und Kapitel 10. Also dieser Mut ist gewaltig, aber Gott hilft Daniel erst, als er den Schluss gefasst hatte. Er hätte sich ja sagen können, falls Gott wirklich nicht will, dass ich dieses Fleisch esse, kann er ja irgendwie machen, dass ich es dann, dass ich irgendwie jeden Tag darum herumkomme. Nein, nicht so. Er hätte es gekriegt. Aber weil er den Schluss gefasst hatte, ich will damit nichts zu tun haben, dann hat Gott geholfen. Das ist sehr wichtig. Also wir können nicht einfach so denken, ja, der Herr wird schon irgendwie... Nein, es gibt eben auch die Situation, wo wir dann sagen müssen, nein, das geht nicht. Das können wir nicht mit unserem Glauben vereinbaren. Natürlich hätte der Beamte denken können, ist der engstehend und das schon mit 14. Was wird denn mal mit 70? Und das Schöne ist, das Beispiel von Daniel hat seine drei Freunde auch motiviert, den gleichen Weg zu gehen. Hätte er gekneift, was wäre mit den anderen gewesen? Aber das Beispiel ihres Freundes hat ihnen Mut gemacht. Und so haben sie einen wissenschaftlichen Test durchgeführt. Ja? Daniel hat gesagt, versuch es doch einmal 10 Tage mit Gemüse. Weil der Beamte hat die Angst, wenn die nur Gemüse essen, hat ja viel weniger Kalorien, dann werden sie immer mehr eingefallen im Gesicht. Und für die Babylonier war es wichtig, dass diese Studenten sehr schön waren. Dann sagte er, machen wir doch einen wissenschaftlichen Test. 10 Tage mit Gemüse. Und das hat ihm eingeleuchtet, sie haben das gemacht. Ergebnis nach 10 Tagen, Daniel und seine Freunde sahen besser aus als die Fleisch... Jetzt hätte ich fast gesagt Fresser. Die Fleischesser. Und dann hat er gesagt, gut, jetzt könnt ihr so weiterfahren. Aber sehen wir, er hat Gemüse gegessen, weil das nicht auf dem Speisezettel der Götter Babylons war. Er hat nicht gesagt, gib uns Früchte. Denn die Früchte waren auch auf dem Speisezettel. Aber das war also die ganz klare Überlegung, damit will ich nichts zu tun haben. Keine Gemeinschaft mit den Göttern Babylons. Und nun, nach 3 Jahren gibt es eine Prüfung. Und am Schluss von Daniel 1 sehen wir, die 4 Freunde sind allen Intellektuellen, allen Angehörigen der vielen Priesterkasten. Es gab etwa 30 verschiedene Spezialistenkasten, das habe ich alles aufgeführt, darauf hingewiesen. Und der 6. Tempel und Kult. Sie waren überlegen und weiser, auch in der Schrift. Die konnten also besser akkadisch lesen als alle Gelehrten damals. Nach 3 Jahren Unterricht. Ja, aber wie hieß ihr König? Nebukadnezar. Und der 4. Bemerkung zu den Göttern, Seite 3, haben wir als 2. Gott Nabu. Nabu heißt so viel wie Sprecher. Das heißt der sich offenbarende Gott. Nabu war der Sohn Marduks, Gott der Stadt Borsippa in der Nähe von Babylon. Er wurde mit dem Planeten Merkur assoziiert. Nun, der Name Nebukadrezar oder Nebukadnezar, es gibt beide Formen, kommt zusammen 91 Mal vor in der Bibel. Was bedeutet dieser Name? Nun, das ist akkadisch Nabukuduri Uzur. Nabu oder Nebo, schütze die Krone. Also so oft wird dieser Gott Nebo erwähnt in der Bibel. Allein mit dem Namen Nebukadnezar. Dann gibt es in der Bibel noch einen Feldherrn von Nebukadnezar, Nebusaradan, Nabuzer-Ittin. Nabu hat Samen gegeben. Kommt vor in 2. Könige 25. oder ein Oberster der Eunuchen von Nebukadnezar heißt Nebuschasban. Das ist Nabu Shitzib Anni. Nabu, errette mich. Jeremia 39, 13. Nun, interessant, dieser Gott wurde auch gesehen als Gott der Weisheit, der Schreibkunst, als der Erfinder der Schrift. Nun, alle diese Priester hatten Gemeinschaft mit diesem Gott Nebo, dem Erfinder der Schrift, dem Gott der Weisheit. Aber Daniel und seine Freunde, die nachweislich keine Gemeinschaft hatten mit Nebu, waren 10-mal weiser in der Schrift und in Weisheit als all diese Priester. Und damit wurde bewiesen, wer ist der wahre Gott. Trotz der Katastrophe von Jerusalem, die Stadt, die zerstört wurde durch Nebukadnezar, aber das war das Gericht Gottes über sein Volk wegen seinem Ungehorsam. Aber für diese treuen, jungen Leute hat der Herr so Hilfe geschenkt. Und das war ganz entscheidend, um den Gott, der im Namen von Nebukadnezar vorkam, zutiefst zu demütigen. Und Nebukadnezar selber nimmt die Prüfung ab und stellt fest, die sind 10-mal intelligenter und weiser. Ja, gehen wir weiter auf den nächsten Punkt, unter achtens. Da habe ich bereits hingewiesen, also diese drei Freunde und Daniel übertrafen alle an Weisheit. Wo war Nabu, der Gott der Weisheit, der Schrift und der Offenbarung? Man bedenke, einer der Freunde hieß Abednego, Knecht von Nebo, aber hat mit dem Gott nichts zu tun. Wo war Marduk, der Gott der Weisheit und Unergründlichkeit? Denn die waren ja weiser als die, die sich auf Marduk beriefen. Wo war der weise und unergründliche Mondgott Sin? Das kann man wieder nachschauen unter viertens, wo ich Sin beschreibe, was dem alles zugeschrieben wurde. Sin wurde dargestellt als abnehmender Mond zum Beispiel, als alter Mann mit Bart. Das war der weise, unergründliche Gott, dessen Pläne kein Gott kennt. Ja, aber die hat nichts zu tun mit dem Mondgott Sin. Und trotzdem haben sie alle übertroffen. Also Daniel 1 ist eine ganz pointierte Darstellung und Widerlegung der Götter Babylons. Gehen wir nun weiter zu Daniel 2, immer noch unter achtens. Letzter Punkt auf Seite 6. Nebukadnezar hatte einen beunruhigenden Traum. Die Babylonier glaubten, das steht unter Abschnitt 6, Tempel und Kult, dass sich die Götter durch Träume offenbarten. Also Träume waren sehr wichtig in Babylon. Aber nun hat Nebukadnezar einen Traum und er merkt, dieser Traum muss eine ganz besondere Bedeutung haben. Und da hat er alle Weisen von Babel aus den verschiedenen Priesterklassen zusammengerufen. Das wird ja angedeutet in Daniel 2, Vers 2. Und der König befahl, dass man die Schriftgelehrten und die Beschwörer und die Zauberer und die Chaldäer rufen sollte, um dem König seine Träume kundzutun. Er merkte, das ist eine göttliche Offenbarung. Da haben die Weisen, die Priester gesagt, erzähl uns den Traum und wir werden den Traum deuten. Aber der war so intelligent, so schlau, er hat gesagt, ja, wenn die wissen, wie man den Traum deuten muss, dann können sie mir auch sagen, was ich geträumt habe. Ja? Das kann man jedem Junganhänger, Tiefenpsychologen sagen, der Träume deutet. Also wenn er schon deuten kann, dann soll er doch auch sagen, was man geträumt hat, ohne dass man das selber sagen muss. Ja, und niemand konnte den Traum sagen. Und dann hat Nebukadnezar gesagt, dann werde ich euch alle umbringen. Und das Umlegen der Priester hat bereits begonnen. Daniel war offensichtlich damals nicht zum Hof gerufen. Als er auch ermordet werden sollte, sagte er, was ist eigentlich los? Aha, Traumdeuten. Man soll uns nur ein bisschen Zeit geben und dann werden wir den Traum sagen. Daniel und seine drei Freunde machen eine Gebetsgemeinschaft. Übrigens, hier lernt man, was richtige Freunde sind. Freunde sind solche, mit denen man beten kann zusammen. Wenn man Freunde hat, mit denen man nicht beten kann, das sind keine Freunde, das sind Kollegen. Also, die haben gebetet und dann hat Gott in einem Traum Daniel geoffenbart, was Nebukadnezar geträumt hat und was der Traum bedeutet. Nun, Daniel sagt aus vor dem König und Nebukadnezar muss schließlich den Herrn als den höchsten Gott anerkennen. Ich lese aus Daniel 2, Vers 47. Der König antwortete Daniel und sprach, in Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, da du vermocht hast, dieses Geheimnis zu offenbaren. Nun, das war gewaltig. Ich schreibe auf dem Blatt hier, obwohl Nebukadnezar ein Göttersohn sein sollte, konnte er selber den eigenen Traum nicht deuten. Wo war Nabu, der Offenbarer der verborgenen Dinge? Wo war Bel, der über die Ordnung der Welt wacht und die Schicksalstafeln besitzt? Daniel erklärt, dieser Traum hat eine Bedeutung bis in die Endzeit und zeigt, was der Gott des Himmels mit dieser Welt tun will. Und hat die ganzen Weltreiche bis zur Wiederkunft Christi in diesem Traum beschrieben. Wo war Sin oder Akku, der das Schicksal für weit entfernte Tage festlegt? In dem Kapitel kommt übrigens Arioch vor. Und das ist ein Name, der eben zusammenhängt mit Akku, dem Mondgott. Wo war Marduk, der Gott Babylons, der verhindern sollte, dass nach Babel ein anderes Reich käme? Denn Daniel deutet in der Statue den goldenen Kopf als das Reich von Nebukadnezar. Und dann kommt die Brust und die Arme aus Silber. Da sagt er, nach dir wird ein anderes Reich aufstehen. Das war demütigend, ja? Babylon bleibt nicht ewig. Ein anderes Reich. Aber Marduk konnte nicht verhindern, dass Babylon untergeht. Und so musste Nebukadnezar den wahren Gott anerkennen. Gehen wir weiter zu Daniel 3. Die drei Freunde Daniels werden gezwungen, Götzen anzubeten. Nebukadnezar macht ein Standbild, entsprechend seinem früheren Traum, aber ganz aus Gold, nicht nur der Kopf aus Gold. Und das stellte eben ihn selbst dar als Göttersohn. Alle Minister des ganzen Reiches sollten sich beugen vor dieser Statue. Alle haben es gemacht. War kein Problem für sie. Und als alle sich beugten, drei Männer konnte man sehen, die beugten sich nicht. So stur, ja. Dabei war es ja erlaubt, man durfte irgendwelche Götter auch sonst anbeten, nur sollte man eben auch diesen. Das war genau das Problem auch der frühen Christen im Römischen Reich. Die durften Jesus Christus als Gott verehren, aber sie sollten einfach auch dem Kaiser räuchern, denn dieser gemeinsame Kult sollte das Reich zusammenhalten. Und wenn es da Leute gab, die sagten, wir machen das nicht, das waren Leute, die eigentlich Rebellen waren, die Einheit des Reiches eigentlich zerstörten. Und deshalb wurden die Christen verfolgt und in Massen den Löwen vorgeworfen, gekreuzigt und den Gladiatoren vorgestellt. Aber die hätten sich sagen können, ja gut, ich mache das ja innerlich nicht. Ich räuchere einfach, aber das ist nur eine Handlung, die hat für mich keine Bedeutung. Aber es war für die Christen klar, das war Abfall. Und das hatte auch Exkommunikation zur Folge. Also man wurde ausgeschlossen aus den Gemeinden. Das, auch wenn man es nur äußerlich machen wollte. Das war ein klarer Verstoß. Heute würden viele Christen sagen, kein Problem, ist ja nur ein bisschen Räucherstäbchen verbrennen. Und man muss ja nicht viel dabei denken, oder? Aber wegen dem ein solches Theater ablassen, ja? Aber das war für die frühen Christen ganz selbstverständlich. Und es war auch klar für Daniels Freunde, das tun wir nicht. Aber es war ganz klar gesagt, wer das nicht tut, wird in den Feuerofen geworfen. Und schließlich kommen die drei Freunde in den Feuerofen. Dann schaut Nebukadnezar in den Ofen hinein und sieht plötzlich vier.
Wer ist dieser Vierte? Der sieht aus wie einer der Söhne der Götter. Ja, er bezeichnete sich ja als Göttersohn. Und jetzt sieht er einen anderen, der sieht aus wie einer der Söhne der Götter. Das war Gott selbst, der Engel des Herrn, also der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes, der im Alten Testament in einer menschlichen Gestalt auftreten konnte. Er war bei ihnen. Nicht der Sohn, ein Sohn der Götter, sondern der Sohn Gottes. Und zwar der ewige Sohn Gottes, ohne Anfang und ohne Ende. Also er sieht ihn, ist also auch pointiert. Er, der Göttersohn, sieht den Sohn Gottes, der diese drei Feinde des Reiches aus seiner Hand rettet. Und nun, da muss man auch wieder sagen, wo war Nabu, der Gott des Feuers? Wieder auf der Götterliste erkläre ich unter viertens, dass Nabu eben auch der Gott des Feuers war. Nabu konnte die drei Feinde der Götter Babylons nicht verbrennen, sondern der Sohn Gottes rettet sie aus der Hand Nabus. Der Gott, der ihrem Namen Nebukadnezar enthalten ist. Und so muss schließlich Nebukadnezar den wahren Gott anerkennen. Ich lese aus Daniel 3, Vers 28. Nebukadnezar hob an und sprach, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel, oder man kann auch übersetzen, seinen Boten, gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Wort des Königs übertraten und ihre Leiber dahingaben, um keinem Gott zu dienen, noch ihn anzubeten, als nur ihren Gott. Und von mir wird Befehl gegeben, dass jedes Volk, jede Völkerschaft und Sprache, wer Unrechtes spricht, wie den Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, in Stücke zerhauen und dass sein Haus zu einer Kotstätte gemacht werde, weil es keinen anderen Gott gibt, der auf solche Weise zu erretten vermag. Jetzt muss man sich mal vorstellen, was das in Weltmissionshinsicht zu sagen hatte. Der König von Babylon macht das bekannt im ganzen Reich. Es gibt nur einen, der wirklich so retten kann. Das war also ein Missionszeugnis für den ganzen Nahen Osten, von Irak bis gegen Ägypten, über Libanon, Syrien, Jordanien, ganz gewaltig. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Punkt, Daniel 5. Am Ende der 70 Jahre Weltherrschaft Babylons macht Belsazar eine Party, holt die Tempelgeräte des Herrn aus dem Marduk-Tempel und lässt sie während dieser Party entweihen. Um Alkohol zu saufen, muss man sagen. Das war ja ein Säuferfest. Nun, diese Entweihung der Tempelgeräte des Herrn aus dem Marduk-Tempel zum Lob der Götter Babylons führt in Daniel 5 zum unmittelbaren Untergang des Babylonischen Reiches. Plötzlich während der Fete kommt eine Menschenhand in Erscheinung, die schreibt auf den Kalk: Verputz. Worte. Keiner der Priester Babylons kann sagen, wie man das lesen muss und schon gar nicht, was es bedeutet. Wo ist Nabu, der Gott der Schrift? Eigentümlich. Und eben, wo ist Bel, der Gott, der im Namen Belsazar enthalten ist? Bel, Schütze. Aber Bel, der die Schicksalstafeln haben soll, kann das Schicksal des Königs nicht abwenden. Also, nur Daniel kann die prophetische Schrift des Herrn an der Wand deuten. Und da wird klar gemacht, der Herr übergibt jetzt die Weltherrschaft Babylons den Persern. Der Erfinder der Schrift, Nabu, kann nicht einmal die Schrift an der Wand lesen, geschweige denn deuten. Wo war Marduk, der Gott Babylons, der verhindern sollte, dass nach Babel ein anderes Reich kommt? Wo war Bel, der über die Ordnung der Welt wacht und die Schicksalstafeln besitzt? Wo war Sin, der das Schicksal für weit entfernte Tage festlegt? Und man könnte hinzufügen, wo war Shamash? Kann man auch nachschauen auf der Götterliste unter viertens. Shamash war der Sonnengott, der speziell der Gott des Rechts, der Gerechtigkeit und der Gerichte war. Ja. Die Schrift wurde ja so gedeutet, Daniel erklärt in Daniel 5, Mene, mene, tekel, ufasin, bedeutet gezählt, gezählt, gewogen und zerteilt. Und da erklärt er ihm, dass Gott also Belsazar gewogen hat, auf der Waage des Gerichts. Ist so leicht erfunden worden. Er muss weg. Er wird gerichtet. Aber Shamash, der Gott der Gerechtigkeit in Babylon, kann nichts gegen das Gerichtsurteil des Herrn. Das war also auch ein Schlag gegen den Sonnengott. Nun wichtig, der Herr ließ den Untergang des Reiches der Babylonier prophetisch verkündigen. Wegen deren Götzendienst und wegen deren Hass gegenüber seinem Volk. Das hat Daniel getan, aber auch schon Jeremia vorher, Jeremia 25, 11 bis 12, da wurde gesagt, es wird 70 Jahre dauern und dann ist fertig. Und er sagt sogar, Jeremia, drei Generationen. Aber es gab von Nebukadnezar bis Belsazar gab es mehr als drei Könige. Aber effektiv, die Generationenabfolge war so, Nebukadnezar war die erste Generation, dann kam Evil-Merodach, das heißt Mann des Marduk, erkläre ich auch bei unter Marduk. Und dann kam Nabonid, der Vater von Belsazar, der nicht so politisch interessiert war, hat sich zurückgezogen und hat Belsazar als Stellvertreter eingesetzt. Übrigens, darum sagt Belsazar, wenn du, Daniel, diese Schrift deuten kannst, dann wirst du der Dritte im Königreich werden. Man fragt sich ja, warum nicht der Zweite? Ja, weil Belsazar der Zweite war. Er konnte ihm nur den dritten Platz geben. Aber es waren drei Generationen, Nebukadnezar, Evil-Merodach, Nabonid. Das macht diese ganze Zeit von 70 Jahren aus. Nun, ich habe noch weiter darauf hingewiesen, der Untergang Babylons wird prophezeit auch in Jesaja 44, 27 und folgende. Da wird Kores, der König der Perser, mit Namen 170 Jahre bevor er in der Geschichte auftrat, erwähnt und beschrieben, wie er zum großen Eroberer wird und Befreier der Juden. Genau so ist es gekommen. Wegen Kores konnten die Juden dann aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehren und Jerusalem wieder aufbauen. Habakuk 2 hat das beschrieben. Auch dieses Gericht über die Babylonier. Also, der Herr ist der Herr der Geschichte, das beweist die Prophetie. Und er hat nicht nur vorausgesagt, dass die Juden in die Gefangenschaft kämen, sondern auch, dass die Babylonier, ihre Eroberer, selber auch wieder gerichtet werden. Wichtig im Zusammenhang mit Babylonien ist noch Folgendes. Die Propheten haben auch vorausgesagt, dass Babylonien einen endzeitlichen Totaluntergang haben wird. Jesaja 13, 14 und Jeremia 50 und 51. Das heißt, dass dieses Gebiet soll in der Endzeit ein Gebiet werden, das nicht mehr bewohnt werden kann und wo der Araber nicht einmal seine Schafherde mehr durch das Gebiet hindurchführen wird. Und es wird auch so sein, dass die internationale Hilfe, wird in Jeremia 51 erwähnt, sagen wird schließlich, wir haben Babylonien heilen wollen. Das machen sie ja heute, ja. Aber es hat sich nicht heilen lassen. Lasst uns ein jeder in sein Land zurückkehren, denn sein Gericht steigt auf bis zu den Wolken. Das steht also noch bevor. So weit ging die Prophetie über Babylon. Und der Untergang der römischen Kirche als Hure Babylon wird in Offenbarung 17, 18 für die Endzeit, unmittelbar vor der Wiederkunft Christi, beschrieben. Aber das soll man nicht miteinander verwechseln. Das sind zwei verschiedene Dinge. Schön, jetzt der letzte Punkt. Die Zucht der Gefangenschaft in Babylon führte viele Juden zur Umkehr zum Herrn und zu einem geistlichen Neuanfang. Man lese Psalm 137, da findet man diese Not der Juden in Babylon, die nicht einmal mehr singen wollten, aber sich wieder begannen zu sehnen nach Zion, nach dem Ort, wo man den einen wahren Gott verehrte. Und dann sieht man im Buch Esra, wie die Juden eine Erweckung erleben und zurückkehren in Scharen. Nehemia 1 und folgende, Haggai 1 und folgende, Zacharja 1 und folgende. Das geht alles auf diese Zeit der Rückkehr aus Babylon und des Neuanfangs. So haben sie gemerkt, der Herr ist der wahre Gott und wir wollen zurück und wollen ihm jetzt mit ganz neuer Treue und Hingabe dienen. Und das Interessante, ab dieser Zeit war das Dienen, der Götzendienst, das Verehren von Bildern in Israel im Allgemeinen kein Problem mehr. Also das hat effektiv eine ganz grundsätzliche Heilung gebracht von Bilderverehrung. Umso schlimmer, dass dann im Christentum, das in den frühen Jahrhunderten bereits, so 4. 5. Jahrhundert, wurde das ganz umfassend in der Christenheit wieder geübt, dass das da möglich war. Und das ist für Juden auch immer so etwas Abstoßendes. Wenn sie die Christenheit sehen, dann sehen sie diese Bilder und Ikonenverehrung. Und die sagen sich, wie kann das die Wahrheit sein, wenn diese ja schon die ersten zwei Gebote so offensichtlich übertreten? Und das ist, war sicher für die letzten 2000 Jahre für viele Juden ein Hindernis, den Messias Jesus Christus zu erkennen. Durch diesen babylonischen Götzendienst innerhalb der Christenheit. Ja, wir gehen nun zu Punkt 7. Israel und die Religion der Assyrer. Ich habe bereits erklärt, im 8. 9. Jahrhundert vor Christus stieg Assyrien zur Weltmacht Nummer 1 auf. In dieser Zeit, das war unter König Jerobeam II. Von Israel, 825 bis 785 vor Christus, beschrieben in 2. Könige 14, 16 bis 29, musste Jona in der Hauptstadt Ninive mit einer Gerichtsbotschaft evangelisieren. Das Buch Jona, das wir letztes Mal am Bibelstudientag durchgenommen haben, das fällt genau in diese Zeit. Jonas Predigt führte zu einer Erweckung in der assyrischen Hauptstadt Ninive. Das ist die ganze Botschaft des Jona-Buches von Kapitel 1 bis 4. Also eindrücklich, wie der wahre Gott sein Wort inmitten der assyrischen Religion hat verkündigen lassen und das hat eine Massenumkehr damals bewirkt. Aber man sieht, dass in der Folge dieser Aufbruch, diese Erkenntnis des wahren Gottes wieder verflogen ist. Und der Grund, warum man kaum Hinweise findet in den assyrischen Inschriften auf diese Erweckung, liegt darin, dass es bei den alten Völkern war es üblich, Dinge, die nicht angenehm waren, die hat man vernichtet. Also zum Beispiel Niederlagen, für die hat man keine Siegesstelen aufgestellt. Ist ja logisch, oder? Die assyrischen Könige und auch die ägyptischen Pharaonen und so weiter, die haben nur das, was ihnen gelang, das haben sie aufgeschrieben. Und das, was Niederlage war, das hat man möglichst vertuscht. Darum muss man also negative Dinge für diese Völker, die muss man nicht erwarten in ihren Inschriften, nur ihre Siege. Und das hat man also als Affront empfunden, diese Umkehr zu dem Gott Israels in Ninive. Und so hat man auch diese Spuren feinsäuberlich verwischt. Nun, der nächste Punkt. In der Zeit von König Menachem bis Hosea, das sind die Könige von Israel, 772 bis 721 vor Christus, beschrieben in 2. Könige 15, Vers 17 bis zum Schluss von Kapitel 17. In dieser Zeit, also das ist klar, das ist alles nach Jona, geriet das Nordreich in den Würgegriff des Assyrischen Reiches. Da kam es zu ersten Konfrontationen mit der Großmacht Assyrien. Und die haben versucht, sich irgendwie mit den Assyrern zu arrangieren. Und so wurde deren Religion eine Gefahr für Israel. Nun, zu dem Thema Konfrontation mit den Göttern Assyriens möchte ich lesen aus 2. Könige 18. Dass man das so richtig drastisch sieht. Da sehen wir, wie die Assyrer auch gegen das Südreich Juda vorgegangen sind. Und lese aus 2. Könige 18, Vers 19. Ein hoher Minister kam mit der assyrischen Armee nach Jerusalem und sagt Folgendes zu Hiskia, König Hiskia. Und der Rabschake sprach zu ihnen, sage doch zu Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien. Hebräisch Assur, also das Land des Gottes Assur. Was ist das für ein Vertrauen, womit du vertraust? Du sagst, doch nur ein Wort der Lippen ist es. Da ist Rat und Macht zum Krieg. Nun, auf wen vertraust du, dass du dich wider mich empört hast? Nun siehe, du vertraust auf jenen geknickten Rohrstab, auf Ägypten, der, wenn jemand sich auf ihn stützt, ihm in die Hand fährt und sie durchbohrt. So ist der König, ist der Pharao, der König von Ägypten, allen, die auf ihn vertrauen. Und wenn ihr zu mir sprecht, auf den Herrn, unseren Gott, vertrauen wir, ist er es nicht, dessen Höhen und dessen Altäre Hiskia hinweggetan, der zu Juda und zu Jerusalem sprach und gesagt hat, vor diesem Altar sollt ihr anbeten in Jerusalem? Und dann weiter, Vers 32 bis 35. Am Schluss von Vers 32 heißt es, aber hört nicht auf Hiskia, der eben auf den Gott Israels vertraute, denn er verführt euch, indem er spricht, der Herr wird uns retten. Haben denn irgend die Götter der Nationen ein jeder sein Land von der Hand des Königs von Assyrien errettet? Wo sind die Götter von Hamat und Arpad? Wo die Götter von Sepharvaim, von Hena und Iva? Haben sie Samaria von meiner Hand errettet? Welche sind es unter allen Göttern der Länder, die ihr Land von meiner Hand errettet haben, dass der Herr Jerusalem von meiner Hand erretten sollte? Merkt man, das Ganze war nicht nur einfach eine politische, militärische Konfrontation, sondern es ging um die Frage, wer ist der wahre Gott? Also die Frage unter siebtens Punkt 3, sind die Götter der Assyrer stärker als der Herr? Und auch da können wir sagen, nein, der Herr ließ ja durch seine Propheten im Voraus den Sieg Assyriens über die 10 Stämme verkündigen. Und zwar als sein Gericht über Israels Abfall von ihm. Und da haben wir viele Stellen in Jesaja verstreut. In Hosea, da geht es genau darum. In Micha, was wir heute nachmittags besehen werden. Also das Morgenthema ist schön verlinkt mit dem Nachmittagsthema. Und diese assyrische Wegführung wurde schon prophezeit von Mose in 5. Mose 28, 25. Das macht schon mal klar, er, der Gott Israels, hat die Geschichte in seiner Hand. Das war nicht ein Sieg der Götter Assyriens. Aber Assyrien wurde auch zur Gefahr für das Südreich Juda. König Ahas von Juda, 742 bis 727, suchte Hilfe bei Assyrien. Gegen das Nordreich Israel und gegen Syrien, gegen die Aramäer. Und deswegen brachte er deren Religion nach Jerusalem in den Tempel des Herrn. Ich lese jetzt aus 2. Könige 16, Vers 7. Da sandte Ahas Boten an Tiglat-Pileser, den König von Assyrien, und ließ ihm sagen, ich bin dein Knecht und dein Sohn. Komm herauf und rette mich aus der Hand des Königs von Syrien und aus der Hand des Königs von Israel, die sich gegen mich erhoben haben. Und Ahas nahm das Silber und das Gold, das im Haus des Herrn und in den Schätzen des Königshauses sich vorfand, und sandte es als Geschenk an den König von Assyrien. Und der König von Assyrien hörte auf ihn, und der König von Assyrien zog hinauf wieder Damaskus und nahm es ein und führte seine Einwohner weg nach Kir. Und Rezin tötete er. Der König Ahas zog Tiglat-Pileser, dem König von Assyrien, entgegen nach Damaskus. Und als er den Altar sah, den assyrischen Götzenaltar, der zu Damaskus war, da sandte der König Ahas dem Priester Uriah das Gleichnis des Altars, also eine architektonische Abbildung, und dessen Abbild nach seiner ganzen Bauart. Und der Priester Uriah baute den Altar nach allem, was der König Ahas von Damaskus gesandt hatte. Also machte ihn der Priester Uriah, bis der König Ahas von Damaskus kam. Und als der König von Damaskus kam und der König den Altar sah, Da trat der König an den Altar und opferte darauf. Und er räucherte sein Brandopfer und sein Speisopfer und goss sein Trankopfer aus und sprengte das Blut seiner Friedensopfer an den Altar. Den ehernen Altar aber, der vor dem Herrn stand, den rückte er weg von der Vorderseite des Hauses, weg von der Stelle zwischen seinem Altar und dem Haus des Herrn. Und er setzte ihn an die Seite seines Altars gegen Norden. Und der König Ahas gebot dem Priester Uria und sprach: Räuchere auf dem großen Altar das Morgenbrandopfer und das Abendbrandopfer und so weiter. So ist also die assyrische Religion sogar ins Zentrum, ins Herz des Südreiches vorgedrungen. Aber dann der nächste Punkt. Nach Ahas, diesem Treulosen, kommt Hiskia. Ahas Sohn, 727 bis 698 vor Christus. Er unterwarf sich Assyrien nicht. Er leistete Widerstand im vorbildlichen Vertrauen auf den Herrn. Das hat er so gemacht. Hiskia hat sich gesagt, ich bezahle keine Steuern mehr nach Assyrien. Aber er wusste, dann wird die assyrische Armee kommen und Jerusalem erobern. Dann hat er Jerusalem im Eiltempo befestigen lassen. Er wusste, außerhalb der Stadt, im Kidron-Tal unten, gibt es die Gihon-Quelle. Und wenn natürlich eine Armee kommt und die Quelle, die außerhalb der Stadt ist, sieht, hat sie genügend Versorgung und sie kann die Leute verdursten lassen in der Stadt. Und so hat Hiskia diese Quelle so abgedeckt, dass sie von außen her nicht mehr sichtbar war, hat durch den karstigen Felsen hindurch einen Tunnel bauen lassen, 533 Meter lang, um das Wasser aus dieser Quelle, das war die Wasserquelle von Jerusalem, in die Stadt hineinzuführen. Und am Ende hat er den Siloa-Teich bauen lassen, sodass man dort in der Stadt Wasser trinken konnte. Und dann kam die assyrische Armee, hat gespottet über den Gott Israels und hat gesagt, wir werden euch jetzt verdursten lassen und ihr werdet dann euren eigenen Harn trinken. So hat er gesprochen. Also ziemlich unflätig und primitiv, aber die haben ihm einfach keine Antwort gegeben. Denn Hiskia sagt, gebt ihm keine Antwort. Und Hiskia hat im Tempel im Gebet vor dem Herrn um Hilfe gebeten und dann kam das direkte Eingreifen Gottes. Aber bedenken wir, Hiskia hat auch all diese Götzenbilder aus Jerusalem entfernen lassen. Er hat also eine wirkliche Reformation eingeleitet. Und so kam es zum direkten Eingreifen Gottes. Gott schlägt dort an einem Tag 185.000 Soldaten. Also vielleicht etwa so viele wie im ersten Golfkrieg gefallen sind im Irak. So viele wurden geschlagen und dann ist Sanherib mit Schande abgezogen mit seiner Armee. In seinen Inschriften liest man natürlich nichts davon, dass er besiegt worden war. Also muss man immer schauen, was er nicht schreibt. Er schreibt in seinen Inschriften davon, wie er die Städte Judas erobern konnte. Das musste so sein, denn heute Nachmittag sehen wir, Micha hat genau vorausgesagt, wie diese Städte erobert werden. Aber Micha hat vorausgesagt, die Gefahr wird nur kommen bis zum Tor Jerusalems und dann ist Stopp. Und so beschreibt der König von Assyrien, Sanherib, nichts davon, dass er Jerusalem erobert hätte. Warum nicht? Weil er dort geschlagen wurde. Das ist so komisch, die Hauptstadt erobert er nicht, aber alle möglichen anderen Städte. Das direkte Eingreifen Gottes führte schließlich zur Befreiung Jerusalems und zu einem gewaltigen Sieg über Sanherib und seine Armee. Das kann man nachlesen in Jesaja 36 bis 39, 2. Könige 18 bis 20, 2. Chroniker 29 bis 32. Das zeigt uns auch, wie wichtig das Ereignis war. Und es zeigt uns auch, wie wichtig es ist, eben zu sehen, was waren diese Götter von Assyrien in der Konfrontation mit dem wahren Gott. Viele Städte in Juda wurden zuvor von Assyrien verwüstet, so wie Micha 1 es vorausgesagt hatte. Aber das war eben Gottes Zucht über Judas Untreue und Götzendienst. Ganz besonders auch wegen Hiskias Vater Ahas. Aber halten wir fest, der Herr ließ den Untergang des Reiches der Assyrer prophetisch verkündigen, wegen deren Götzendienst und wegen deren Hass gegenüber seinem Volk. Das Buch Nahum, das werden wir in der Zukunft noch behandeln, an einem Bibelstudientag, beschreibt den Untergang Ninives. Und das Buch hat sich wortwörtlich erfüllt im Jahr 612 vor Christus. Auch Zephania 2, Vers 13 spricht von dem Untergang Assyriens. Jesaja 7 bis 8, Kapitel 10. Und so ist es ganz wichtig, auch da hat sich gezeigt, wer ist der wahre Gott? Der Gott, der nicht nur die Zucht über sein Volk, sondern auch das Gericht über die fremden Völker und ihren Götzendienst vorausgesagt hatte. So können wir anhand der Bibel zeigen, es ist nicht so, wie unsere Gesellschaft sagt, wenn es um Religion geht, müssen wir nicht fragen nach Wahrheit, nach richtig und falsch. Jeder kann seine Religion ausüben. Das hat nichts zu tun mit Logik. Aber Wahrheit hat sehr viel zu tun mit Logik. Und die Logik der Bibel zeigt, dass all diese Götter, all diese Religionen, die verschwunden sind im Staub, im Schutt der Geschichte, dass das eben nicht die Wahrheit war. Aber der Glaube an den Gott der Bibel, der ist aktuell und steht bis zum heutigen Tag. Ja, da machen wir an dieser Stelle Schluss.